Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.
Ich glaube, jetzt kann man mich noch besser verstehen und alles klar. Also, an der Gesamtschule werden alle Schüler zusammen unterrichtet und normalerweise müssen Gesamtschulen 7-zügig sein, mindestens. Das ist bei uns nur so möglich gewesen, dass man 2 unterschiedliche Standorte, die 10 Kilometer voneinander auseinander entfernt sind, zu einer Gesamtschule erklärt hat. Der Standort, wo ich bin, ist Borgholzhausen. Da sind wir 3-zügig, haben etwa so 700 Schüler, weil wir dort auch die Oberstufe haben. Und dann haben wir nochmal etwa genauso viele Schüler in Werther, wo es dann nur bis zur Klasse 10 geht. Das ist ja der andere Ort, da kennen Sie vielleicht Werthers Echte, jetzt International versus Original. Okay. Das ist also soweit zu meiner Schule, wo ich herkomme. 2 Standorte hatte ich gesagt. 100 Kollegen ist so von der Größenordnung her. 1400 Schüler und Schülerinnen. Wir haben an diesen beiden Schulen vorgefunden, oder ich habe vorgefunden, als ich dort 2000 angefangen habe, 3 Computerräume. 2 in Borgholzhausen, einer in Werther. Die waren insgesamt ausgestattet mit 50 Arbeitsrechnern. Celeron 400 waren das noch, so Erstanschaffung 99. Da hatte bei der Ausschreibung die Volkshochschule mit Kurt als Koordinator schon ihre Finger mit am Spiel. Also die hat da schon die Schule immer beraten. Die Volkshochschule macht Kurse bei uns an der Schule und da komme ich später darauf zurück, wie da so der Kontakt überhaupt zustande kam, wie da Linux ins Haus kam. So, ich habe jetzt mal hier zum Programm, was ich gefunden habe, Vim, kennt das jemand, Mind Manager, eines von schönen Programmen, die man anwenden kann, so eine Mindmap mal erstellt. Was sind eigentlich jetzt meine Perspektiven, aus denen ich berichten kann, weil das ist ein Fallbeispiel jetzt hier, ich will das nicht zu technisch machen. Ich muss einmal, wenn es um die Geräte geht, ausschreiben, ich muss installieren oder zumindest dafür sorgen, dass installiert wird durch eine Firma, die Hardware warten, Software aktualisieren, Kollegen suchen häufig meinen Rat oder auch anderes, fortbilden gegenüber Kollegen, dann Schüler natürlich unterrichten, macht man nebenbei auch so mal ab und zu. Nein, das ist natürlich die Hauptaufgabe, aber Sie sehen schon, wenn man da jetzt zu viel Zeit investieren muss in diesem Bereich, kommt das Unterrichten irgendwann zu kurz. Und das hat mir nicht gefallen und darum war ich ganz froh, dass dann irgendwann eine Lösung kam. Ich habe jetzt im Folgenden nochmal die Problemzonen, die es bei uns gab, dargestellt, die dann die Entscheidung brachten, wir brauchen was anderes. Wir hatten zunächst mal Hardwareausfälle. Nach 3 Jahren sind diese Celeron-Rechner nach und nach gestorben wie die Fliegen. Wir hatten am Anfang noch Garantie, mussten dann aber eigentlich immer wieder nachkaufen. Das war also nicht befriedigend. Wir hatten natürlich die üblichen Sicherheitsprobleme, die dadurch bedingt sind, wenn man mit Windows ins Netz geht, das kennt man ja, obwohl wir natürlich eine Wächterkarte auch hatten. Dann haben wir uneinheitliche Konfigurationen gehabt. Wir hatten zwar Wächterkarten, aber wenn man dann nach und nach immer wieder eine Software nachinstalliert, dann passiert es zwangsläufig, dass auf dem einen Rechner dann vielleicht ein Codec fehlt für den Media Player oder hier fehlt was anderes. Die Systeme laufen einfach auseinander, sie divergieren. Und das macht das gemeinsame Arbeiten in großen Gruppen natürlich nicht unbedingt leichter. Und Lizenzprobleme, hört sich erstmal so an, was ist da das Problem? Natürlich können wir uns von unserem Etat, das war nämlich nicht das Problem, die Software kaufen, die wir brauchen, aber von Kollegen, von Schülern werde ich als Systemadministrator wöchentlich mindestens einmal gefragt, hast du nicht die CD dafür, hast du nicht die CD dafür, ich möchte das ausprobieren. Das kann ich natürlich guten Gewissens nicht machen und die Schüler hatten dann entweder die Möglichkeit, sich selber tief in die Tasche zu greifen oder die Schüler mussten dann eben das müsste man einen billigen Kauf nehmen. Ja, also das war immer das auch ein Problem natürlich. So, dann kam Skoda Linux ins Spiel. Sie sehen hier die internationale Netzseite. Es gibt auch noch eine deutsche mit skolinux.de. Sie sehen, Skoda Linux ist international, es ist diese Startseite inzwischen schon in viele Sprachen übersetzt. Und es werden, wenn hier so viele Debian oder überhaupt Linux erfahrene Menschen sind, immer auch noch Entwickler gesucht, die damit übersetzen und dokumentieren. Also das ist ja ein Projekt, was von den Menschen für die Menschen gemacht wird, wo keine Firma hintersteckt. Gut, jetzt kommt also, jetzt kommt also Skol Linux ins Spiel. Und ganz kurz hatte Kurt ja schon dazu gesagt, was Skol Linux überhaupt ist. Ich habe ja nochmal einige wichtige Stichpunkte zusammengefasst, dass es international ist und für Schulen und aus Norwegen kommt, das wurde gesagt. Der Hintergrund ist ganz interessant, warum es gerade aus Norwegen kommt. In Norwegen gibt es 3 offiziell anerkannte Landessprachen. Neben dem Bokmål gibt es noch Nynorsk und Samisch, das ist also, was die Lappen sprechen. Und alle Sprachen müssen unterrichtet werden. Und jetzt versuchen Sie mal in Redmond Betriebssystem zu finden, was diese Sprachen alle unterstützt. Das hat dann quasi dazu geführt, dass in Norwegen staatlicherseits die Entwicklung eines alternativen Systems unterstützt wurde. Und es gibt inzwischen auch in vielen anderen Regionen die Überlegung, wo einfach von nur Minoritäten gesprochene Sprachen nicht unterstützt werden von anderen Betriebssystemen, gerade deshalb dann auch zu wechseln. Dass Skol Linux inzwischen Debian Edu ist, bedeutet eine sehr große Entwicklergemeinschaft, die da mit drin hängt und eben auch alle Vorteile, die man von Debian kennt, einfache Update-Fähigkeit und so weiter. Es gibt eine Installations-CD, die man sich laden kann aus dem Netz und von dieser einen CD kann man das System durch Beantwortung von 4 Fragen installieren und zwar alle Profile, die man braucht in so einem Netz. Man kann einen Hauptserver installieren, das wählt man dann einfach aus, ist eine der 4 Fragen, wo dann die Nutzer liegen in einem LDAP, der auch die ganzen Netzkommunikationsserver, 16 Dienste insgesamt, fährt. Was für mich jetzt sehr interessant ist als Administrator, ist der Terminal-Server, dieses Profil. Ich frage einfach mal die Runde, wer weiß jetzt nicht, ehrlich sagen, was ein Terminal-Server ist. Leute ist gerade. Letzte Gelegenheit. Keiner traut sich. Ich sag's trotzdem, also ich glaub's nicht. Also alle, dann sage ich einfach, was der Vorteil ist. Der Vorteil ist einfach, wenn ich ein Programm auf dem Terminal-Server installiere, apt-get install GIMP, können sofort alle Schüler auf allen Arbeitsplätzen in meinem Raum das Programm nutzen. Ich muss nicht mehr rumgehen mit einer CD und installieren. Es ist aber auch ein Arbeitsplatzrechner auf dieser CD und Einzelplatzrechner. Das ist, was auf diesem Rechner jetzt installiert ist. Allerdings in der neuen Version Pre-Release für Sarge. Das stabile Skol Linux basiert auf Ubuntu. So, jetzt könnte ich, habe ich hier vorbereitet, die einzelnen Migrationsphasen ein bisschen detaillierter vorstellen. Ich weiß nicht, wie da das Interesse ist. Müssen wir jetzt sagen. Wer hätte denn Interesse, die Migrationsphasen, die wir, wie wir vorgegangen sind, näher zu sehen? So als Beispiel, ja? Doch einige, gut. Also wir sind in 2 Phasen umgestiegen. Zunächst haben wir in den Sommerferien 2004, stimmt doch, oder war das schon Ostern? Sommerferien meine ich, haben wir einen Raum komplett mit Thin Clients ersetzt, also mit Terminals. Das sind so kleine Kisten, die werden wir gleich noch sehen. Weil eben wir die Rechner, die dort standen, die alten Celerons, unbedingt auch brauchten als Reservelager für die restlichen Räume. Und weil wir da auch schon mal dieses Terminal-Konzept probieren konnten. Wir hatten uns vorher schon mal in der Volkshochschule so ein kleineres System angucken können, Mobilix, das war so ein Administratorenteam bei uns. An jedem Standort gibt es einen Kollegen, der für die Administration zuständig ist. Der bekommt 2 Entlastungsstunden dafür in der Woche, also damit muss man dann auskommen. Zusätzlich ist der Schulleiter in diesem Administratorenteam. Und wir hatten uns das angeguckt und gerade die Einfachheit der Wartung hat uns da dann doch überzeugt. Und 90% aller Anwendungen, die genutzt werden, sind eigentlich Office und Internet und das ist auf jeden Fall schon mal damit machbar. Wir hatten natürlich auch den Vorteil in Bogelshausen, dass wir da 2 Computerräume haben, sodass wir dann immer noch einen anderen Raum hatten, wo dann, wenn jemand eine bestimmte Anwendung unbedingt brauchte, da den noch nutzen kann. So, da haben wir also diesen Hauptserver auch schon mal installiert, den man in jedem Netz braucht, haben aber dann noch nicht für alle Schüler die Nutzer angelegt, sondern erstmal nur generische Nutzer. Terminal-Server installiert und den Raum ausgestattet. Dann in den nächsten Ferien, das müssten dann die Herbstferien gewesen sein, haben wir dann die Nutzerkonten, die wir vorher auf einem Arctur-Server hatten, importiert mit so einem Webmin-Interface, VLUS heißt das, und auf den Hauptserver importiert und konnten dann, das sehen wir gleich noch in der Grafik, den Tjener, den Hauptserver von Sko Linux, als Hauptserver für die ganze Schule nehmen. Da ist auch Samba drauf, das heißt, die Windows-Rechner laufen auch darüber. Ich habe jetzt nochmal in drei Grafiken diese drei Phasen, oder die zwei Phasen, die drei Schritte, die drei Zustände, Entschuldigung, versucht darzustellen. Es ist wahrscheinlich, doch, man kann es doch lesen, es ist ziemlich klein nämlich. Also ursprünglich hatten wir hier einen NT-Server, Domänen-Server, das war an beiden Standorten so getrennt. Aber der Einfachheit halber, weil es identisch war, habe ich es jetzt noch einmal hier dargestellt. Da hingen dann insgesamt 50 Arbeitsstationen in der einen Schule, zwei Drittel in der anderen, ein Drittel davon. Dann hatten wir, und da kam von Anfang an die Volkshochschule bei uns ins Spiel mit Linux, weil der NT-Server das nicht hatte, einen Proxy mit SUSE noch anfangs laufen. Das waren so meine ersten Kontakte mit Kurt. Er hatte da das Root-Passwort für. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis er es rausgerückt hat. Gut. Das war also die Anfangsphase. Später wurde dieser NT-Server dann durch einen ODS Arctur ersetzt, der auch Samba kann, der auch schon erste Webdienste hat, der aber eigentlich als ein Server, die Norweger übersetzen das, Tjena heißt Diener, ein Diener eigentlich für die Windows-Rechner nur war. Und das war eigentlich ein bisschen schade. Dann haben wir in der zweiten Phase hier den Terminal-Server, hier oben dann schon den Hauptserver und dieser Arctur-System, das lief dann so mit da drüber. Das lief dann quasi, waren zwei Netze nebenher, hier waren die Nutzer mit ihren Home-Verzeichnissen, hier in dem ersten Raum, wo der Terminal-Server, in dem zweiten Raum, wo der Terminal-Server war, da waren nur generische Nutzer. Das war aber nur eine Übergangsphase und schließlich jetzt inzwischen ist die Situation so, dass wir hier unseren Hauptserver immer noch haben, mit allen Schülerkonten. Auf diesem Hauptserver sind die Dateien. Es ist egal, ob ich mich an einem Windows-Client anmelde oder an einem Linux-Client. Ich finde mein selbes Home-Verzeichnis vor. Ich habe alle möglichen Dienste. Webmin weiß ich nicht, wir haben jetzt das Netz. Das kann ich Ihnen vielleicht nachher noch zeigen, wie das die Administration erleichtert. Chat, Mail, was man halt so unter Linux hat, ist alles vorkonfiguriert gewesen. Backup-Server. Also ich habe, glaube ich, noch gar nicht alles genutzt, was es da gibt. Ich glaube, das Mikrofon ist zu weit links. Darum. So. So ist, glaube ich, besser. Ja. Okay, das ist jetzt also die jetzige Situation. Perspektive ist, dass wir diese alten Celerons auch ersetzen wollen und da dann ja vermutlich mit Dual-Boot nochmal übergangsweise, das ist noch nicht ganz raus, aber auf jeden Fall hier auch die Möglichkeit haben wollen, Sko Linux zu nutzen. Da gibt es im Augenblick drei verschiedene Perspektiven. Terminal schneidet eigentlich aus, weil dafür sind die neuen Kisten dann zu schade. Workstations ist eigentlich das, was man am ehesten machen würde. Da gibt es so ein CF Engine, so ein Konfigurationstool, was es erlaubt, auch mehrere Workstations synchron zu halten. Da habe ich mich aber noch nicht eingearbeitet, muss ich zugeben. Und es gibt noch so ein neues Konzept, Less Disks heißt das, womit man die Rechner direkt vom Netz bootet. Die brauchen auch keine lokale Festplatte dann, nutzen aber lokal alle Ressourcen. Das konnte ich mir jetzt im Februar, war ich in Oslo, da habe ich mir das angeguckt, wie 30 Rechner gleichzeitig hochfahren. Da braucht man dann aber auch schon eine Gigabit-Uplink von dem Server, damit die alle gleichzeitig ihr Boot-Image vom Server holen. Ja, interessiert Sie vielleicht so ein bisschen was zu den Ansprüchen? Da bin ich also jetzt öfter schon gefragt worden. Diese Grafik ist vielleicht erstmal ein bisschen unübersichtlich. Ich will nur so ungefähr sagen hier, wenn man jetzt überlegt, wie viele Clients möchte ich betreiben mit dem Terminal-Server. werde ich oft gefragt, wie lange dauert denn das, bis der Terminal-Server hochfährt. 20 Sekunden habe ich vorhin irgendwie geantwortet, das kommt hin, das ist aber die Zeit, bis der Anmeldebildschirm erscheint, dann vielleicht nochmal so lange, bis, wenn man sich dann am KDE anmeldet, bis der dann hochgefahren ist. Wir haben also, wenn man hier diese Kennlinie nimmt, da steht, da müsste KDE dran stehen, das ist ja nicht mit rübergekommen. Diese Kennlinie gilt für KDE, das ist vorinstalliert bei Skol Linux. Man kann natürlich auch IceWM oder einen sparsameren Window-Manager nehmen, dann braucht man weniger Ressourcen. Das bezieht sich hier eigentlich nur auf den RAM. Von der CPU grundsätzlich, wenn man so ein Pentium 4 nimmt mit 2-3 GHz, das reicht auf jeden Fall. Und ab 10 Clients wird es interessant, dass man schnelle Platten nimmt, SATA oder SCSI, da hat man dann mit IDE Probleme. Ab 15 Clients lohnt es sich, einen Dual-CPU zu nehmen. Das hat den Vorteil, dass wenn eine CPU ausgelastet ist, dann hat man immer noch die andere. Denn alle Anwendungen laufen ja auf dem Terminal-Server und wenn da einer blockiert, müssen die anderen unter Umständen warten. Das ist also in der Praxis ist das aber kein Problem, weil wir auch eine Dual-CPU da haben. Zu den Kosten kann ich ganz kurz was sagen. Nicht, dass man denkt, das sind jetzt Zehntausende von Euro. Dieser Hauptserver ist etwa so ausgestattet, wie Sie es hier sehen, mit SCSI und ja, die Leistung ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der schnelle Platten hat, weil der File-Server ist. So 2400 Euro hat er ungefähr. Muss man da etwa veranschlagen, wenn man den neu kauft. Ein Terminal-Server ist vielleicht so um den Dreh rum auch. Also das war jetzt, was wir ausgegeben haben. Von der Größenordnung. Wenn Sie eine kleine Schule haben, können Sie beides auf einer Kiste installieren. Das ist eben das Konzept von Skol Linux, dass es skalierbar ist, dass man dann später noch Terminal-Server anschaffen kann, wenn man weitere Räume ausstatten möchte. Das, was man hier investiert, vielleicht ein bisschen mehr als bei anderen Systemen, spart man dann wieder an den Thin-Clients. Wir hatten die Monitore, haben 15 Thin-Clients gekauft. Die werden wir gleich noch auf dem Bild sehen. Und einer kostet 200 Euro. Das heißt, das, was man zentral investiert, spart man dann an der Peripherie und dadurch treten auch schon Kostenvorteile auf. Ja, 300 Euro habe ich jetzt gerechnet mit Monitor. Man kann aber auch, und das ist für viele Schulen interessant, die nicht so viel Geld haben, Altgeräte, 486er vielleicht gerade so oder aber auf jeden Fall Pentium 90 so, die kann man als Thin Clients nutzen. Voraussetzung ist eine bootfähige Netzwerkkarte. Die kriegt man aber schon für ein paar Pfennige fast. Was gar nicht anfällt, sind Software-Lizenzen. Skol Linux ist kostenlos, wie man das so von Linux halt kennt. Hinweisen möchte ich für diejenigen, haben wir ja Entscheidungsträger, die müssen sich nicht outen, ist egal, aber es gibt eine Studie, die noch nicht ins Deutsche übersetzt worden ist, von einem unabhängigen staatlichen ein anderes Wort, fällt mir jetzt nicht ein, von einer Beratergesellschaft, Staatskonsult, die hat eben die langfristigen Kosten in Bezug jetzt auf 6 Jahre gerechnet, mal verglichen zwischen einem normalen Windows-System mit Thick Clients, also mit voll installierten Workstations, dann Windows Terminal Server System und Skol Linux und hat dann am Ende um 6 Jahre Gesamtkosten, das sind hier die Werte sind in Kronen angegeben, das muss man durch 8 teilen, etwa dann ist man bei Euro. Mal 8, so. Also eine Ersparnis von 60% gegenüber einer vollen Installation, was die Kosten jetzt angeht. Und vor allem, was interessant ist, war natürlich bei der Hardware eine relativ große Ersparnis, weil da die Anforderungen nicht so hoch sind. Vor allem aber die Betriebskosten, die Wartungskosten, die haben hier ziemlich hoch zu Buche geschlagen. Okay, jetzt aber nach dem ganzen Technischen mehr zur Praxis. Wir sehen hier den Skol Linux-Raum bei uns. Die Kisten sehen aus, die Schüler haben erst gesagt, oh, haben wir jetzt hier Playstations, kann man spielen hier. Also sie sind geräuschlos, weil kein Lüfter drin ist, sind keine Festplatten drin. Im Prinzip sage ich immer, der Hausmeister könnte die auswechseln, wenn mal eine kaputt ist. Man muss nur Netz abziehen und tauschen. Entsprechend muss ich diese Turnschuhadministration nicht mehr machen. Ich muss nicht mehr von Rechner zu Rechner, um Sachen zu installieren. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Hier, kennt das wer? Ja. Ja, die Schüler arbeiten inzwischen sehr interessiert und auch sehr begeistert mit dem System. Am Anfang war bei gerade denen, die sich lange mit Windows befasst haben, ein bisschen Skepsis. Sie fanden ihre Tricks nicht mehr wieder, die sie kannten. Aber diejenigen, die wenig oder gar nicht bisher mit Computer gearbeitet hatten, haben teilweise gar nicht gemerkt, dass es ein anderes System ist, haben dann nur gefragt, wo ist denn hier Word? Und dann habe ich gesagt, ja, das heißt hier Open Office Writer. Und okay, das hat, die Umstellung war kein Problem. Ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Anwendungen aus dem Schulalltag vorstellen. KMPlot zum Beispiel im Fach Mathematik, das ist mein Fach, unter anderem auch. Ich habe hier, Moment. So, das ist jetzt hier alles live. Also wenn Sie hier das Menü sehen unter Lernprogramme, gibt es hier einige mathematische Programme. Wenn Fragen sind, können Sie jetzt auch schon fragen. Ist nicht der Fall. Also unter KMPlot, das ist ein Funktionenplotter, den man sowohl in der Sekundarstufe 1 als auch Sekundarstufe 2 hervorragend einsetzen kann, um auch dynamisch bestimmte Funktionen anzuzeigen. Ich habe zum Beispiel hier einfach mal zwei lineare Funktionen gezeichnet. Man kann also die Datei speichern, man kann sie den Schülern zur Verfügung stellen. Ich kann den Schülern aber auch sagen, gebt einfach mal eine neue Funktion ein und dann muss man hier den Funktionsterm eingeben und die Funktion wird gezeichnet. Ich habe noch eine zweite vorbereitet. Mal gucken. Aha, das ist also ist eine Sinusfunktion. Ich kann die mal anzeigen. Ganz einfache Sinusfunktion, wo hier die Frequenz quasi mit einem Parameter k moduliert werden kann. Ich habe die Amplitude noch mit einem Faktor 3 erhöht und ich habe zusätzlich aber auch die, wenn ich es bearbeite, sieht man es, die Ableitungen, die ersten beiden zeichnen lassen. Und wenn ich jetzt den Parameter, dann kann man einstellen, dass man da einen Schieberegler für hat, wenn ich diesen Parameter jetzt schiebe, dann erhöht sich die Frequenz und und die Ableitungen erhöhen die Amplitude. Das kann man dann sehen und man kann dann sogar, wird in der Klanggenese, in der künstlichen auch angewandt, man kann hier so eine Art Aliasing erzeugen, dass dann irgendwann das wie ein Rauschen wirkt, die Ableitungen, dass man haben Sie vielleicht schon den Synthesizer DX7 gehört, da gibt es eine Frequenzmodulation, da wird das dann, um aus Sinusklängen Rauschen zu erzeugen, wird dieses Verfahren dann auch angewandt. Also das ist jedenfalls so für den Matheunterricht eine Anwendung, wo man wirklich ganz schnell Funktionen erkunden kann, Schnittpunkte von linearen Geraden. Ich könnte die Kurven hier auch jetzt abfahren, wenn ich hier draufklicke und viele andere Sachen. Ja, gibt es hierzu zunächst Fragen? Ja? Da muss ich sagen, es gibt natürlich mit MuPAT und Mathematica einiges, aber ich habe mich selber damit noch nicht befasst. Es gibt jetzt hier nichts, was vorinstalliert wäre mit grafischer Oberfläche, wo ich das sofort sehe. Bitte? Yacas kann man natürlich auch als Debian installieren, aber ich habe mich mit Yacas noch nicht mit befasst. Kann ich?
Wir haben unten ja ein Klassenzimmer aufgebaut. Das sind ungefähr 20 Leute aus dem Team, die da sind. Das müsste jemand finden, der das beantworten kann. Also ich kann Sie nur ermuntern, nutzen Sie die Gelegenheit, bis morgen Abend da vorbeizukommen.
So, so viel vielleicht jetzt erstmal mit der Mathematik. Ist ja auch nicht jedermanns Sache, die Mathematik. Deshalb jetzt zu was vollkommen anderem. Wir haben einen Kollegen bei uns, der macht einen Kurs WP2, also Wahlpflichtbereich, Kunst am Computer. Und die erstellen traditionell Animationen. Ich hatte immer ziemlich viel Ärger damit für ihn, seine Programme, er hat immer die günstigsten genommen schon, aber trotzdem die dann zu installieren, Animation Shop und wie sie alle heißen, um dann am Ende animierte GIF-Dateien zu haben. Ich habe jetzt ganz kürzlich, wer war das? Das war die Freundin von Martin oder so, die hat dann auf einmal einen Pinguin so lang laufen lassen mit GIF. Dann dachte ich, Mensch, wie hast du das denn gemacht? Und dann hat sie mir das gezeigt und das ist wirklich sowas von leicht. Ich habe zwar was vorbereitet, aber ich würde sagen, das machen wir vielleicht mal gerade live. Ich mache einfach eine neue Datei, sage, wie groß die sein soll. Okay, das ist jetzt ein leeres Bild, kein Problem. Jetzt nehme ich mir hier einen Stift, Lieblingsfarbe. Was ist? Rot. Na gut, nehmen wir Rot. Und jetzt schreibe ich hier erstmal ein H hin. Moment, ich wollte noch was vorher machen. Ich wollte noch einen schönen Hintergrund haben. Hintergrund, dann nehmen wir die Gießkanne hier. Muster, ist das Holz hier genehm? Nehmen wir das Holz. Gut, jetzt kopiere ich einfach die Ebene. Jetzt habe ich hier eine zu viel kopiert. Und jetzt kann ich hier drauf mit meinem Stift einfach was schreiben. Schreiben wir mal, jetzt habe ich zum Glück die Maus angeschlossen. Mit diesen Touchpads komme ich überhaupt gar nicht klar. Hallo, jetzt machen wir nochmal. Ja. So, das ist jetzt erstmal lauter Zwischenschritte. Es passt sogar hin, dank Maus. Mit dem Touchpad hätte ich das nicht hinbekommen. So, das ist jetzt eine Animation, glauben Sie es? Ich kann hier natürlich jetzt von Hand animieren, indem ich hier die einzelnen Ebenen wieder ausschalte. Aber noch viel besser, ich gehe jetzt auf Filter, Animation abspielen. Und jetzt habe ich hier eine schöne Animation. Ich kann die als animiertes GIF speichern, in meiner Homepage einbauen. Und sowas macht den Schülern wirklich Spaß. Also das habe ich mal einfach nur so probiert und die wollen gar nichts anderes mehr machen. Ich glaube, es war gerade Valentinstag und dann gab es ganz viele Herzen und ich weiß nicht was. Also das, man kann natürlich auch kleine Filme machen, man kann das Prinzip der Animation mit so Daumenkino praktisch nachstellen, dass man verschiedene Objekte verschiebt, das kann man natürlich machen, aber jetzt so in der Schnelle gerade mal eine Animation erstellt, das ist doch ganz nett, ich glaube, das speichere ich mir direkt auch. Ja, ich muss hier die Endung angeben. Sonst weiß er nicht, wie er es speichern soll. Machen wir mal gleich ein animiertes GIF. Und dann müssen wir hier noch als Animation speichern. Gut. Okay, das wäre jetzt Beispiel GIMP. Haben Sie da noch Fragen zu? Kennt jemand GIMP nicht oder kannte jemand GIMP bis eben nicht? Also was man auf jeden Fall wissen sollte, ist, dass GIMP von den Filtern, die es hat, auf jeden Fall insgesamt mithalten kann, auch mit sowas wie Adobe Photoshop. Vielleicht hat es ein paar Funktionen nicht, dies hat dafür jetzt viele andere mehr. Also mit 15 Rechnern geht das schon. Ein Problem ist es dann, wenn jetzt einzelne, man kann hier in Klammern hinter eingeben, das habe ich gar nicht verraten, in der Ebene, wie lang das Bild gezeigt werden soll. Das ist hier voreingestellt, ich glaube, auf 10 Bilder pro Sekunde oder sowas. Wenn man das jetzt erhöht und sagt, ich möchte jetzt wirklich, man macht ein großes Bild mit 1000 mal 1000 Pixel und dann noch mit geringer, mit hoher Framerate, dann wird es kritisch. Dann wird es kritisch. Dann, das ist aber dann schon fast ein Fall von Sabotage. Das, aber insgesamt funktioniert es und das Problem hatten wir so eigentlich nicht. Es ist dann auch gleich so, dass dann Schüler kommen, hey, du, was machst du, mach dein Fenster zu, das kannst du nicht machen hier. Also das ist natürlich klar. NX ist jetzt innerhalb des Terminal-Servers, erst ab LTSP 4, also Version 4, modular integrierbar, ist auch vorgesehen, ist angedacht. Es gibt ein NX-Paket, das will ich Ihnen gleich auch noch zeigen, was jetzt aber nicht im Bereich Terminal-Server eingesetzt wird, sondern für die Fernwartung, was speziell für SCO Linux paketiert wurde und nachinstallierbar ist. Oh, sind wir schon so spät mit der Zeit. Gut, ich habe mich jetzt hier so in das GIMP eingeschossen. Ist die Frage damit beantwortet soweit? Gut. So, GIMP machen wir jetzt mal zu, Änderungen verwerfen. Ja, kannst du noch zu NX was, ja.
Also wir wollen jetzt mal zeigen, was klappen kann oder nicht. No risk, no fun. Das heißt, wir wollen von dieser Maschine nach Bockelshausen, da wo die Römer was, ne? Da gehen wir jetzt gleich hin, weil da die Redmonder auch was gekriegt haben. Die sind nämlich von Rom nach Redmond geflüchtet damals. Es ist noch nicht so bekannt. Und wenn das klappt und wir die Verbindung kriegen, dann können wir sozusagen zeigen, wie man von Chemnitz aus auf der Schule arbeiten könnte. Das ist also das, was jeder Lehrer oder jeder Schüler machen kann, wenn man es denn zulässt. Wenn man das dafür aufmacht, dann kann man mit einer Modemleitung auf KDE arbeiten. Das ist schon ziemlich verrückt. Und der Entwickler, der das geschrieben hat, also den freien Teil davon, der heißt Fabian Franz, ist vielleicht in der Szene bekannt, der hat den Fehler gemacht, mal mit mir zu sprechen. Und den zweiten Fehler hat er gemacht, dass er zugesagt hat, zu einem unserer Lern- und Arbeitswochenenden zu kommen. Wir haben nämlich einmal im Monat so ein Lern- und Arbeitswochenende, ungefähr 400 Kilometer Richtung Westen von hier aus. Und dann, wenn man anreist am Freitag, sollte man vorher in der Woche geschlafen haben, weil man dann am Sonntag, wenn man wegfährt, möglichst mit dem Zug den Schlaf nachholt. Und eben an einem dieser Wochenende ist NX fertig geworden und es sind so andere Dinge, die noch in petto sind, die da vielleicht kommen. Ich kann das nur andeuten, demnächst wird man wahrscheinlich mit Skoda Linux telefonieren können, aber das ist noch sehr, also aus der Plauderstufe heraus. So, es wird also neue Innovationen auch ständig mit Skoda Linux geben. Es gibt inzwischen in Norwegen durch die Verbreitung schon die Situation, dass wenn jemand Lernsoftware anbieten will für die Schulen, dass gefragt wird, läuft das mit Skoda Linux oder nicht, tut uns leid, weil es da eben schon sehr weit verbreitet ist und das werden wir auch in Deutschland bald haben.
So, aber in Worten kann man das nicht so gut zeigen wie in Bildern. Ich habe das hier eben gerade gestartet, Sie haben es gesehen, es hat gleich funktioniert. Wir haben halt bei uns keinen dünnen DNS und da müssen wir das Risiko, dass sich die IP wieder geändert hat. Aber ich bin jetzt also hier, das ist der lokale Rechner, da mache ich jetzt die Leiste mal weg. Und in diesem Fenster bin ich auf dem Server in Bockholzhausen. Das geht jetzt natürlich über DSL auf jeden Fall ziemlich schnell, aber man sagt so ab einer Bitrate von so 40, 50 Kilobit, also Modem einfach, kann man damit arbeiten. Sie sehen hier anderer Desktop. Ich habe jetzt zum Beispiel, wer Informatik unterrichtet, BlueJay.
Die Startseite zeigen, wo die Schule die
Informationen. Genau, das wollte ich auch. Ja. Den Firefox, den starte ich jetzt gerade mal. Einen Duden habe ich hier drauf. Das ist aber nicht frei, der Duden. Da muss man zahlen, aber gibt es für Linux. Das ist ja unser Intranet, wo so eine Art Blog immer ab und zu die neueste Information gibt. Wenn ich jetzt einem Schüler das Passwort ändern muss, was relativ häufig vorkommt, weil Schüler sind vergesslich oder ihre Passwörter sind zu leicht, dann klicke ich hier einfach auf neues Passwort, melde mich hier an. Da wird jetzt im Augenblick noch dran gearbeitet, dass das auch mit verteilten Rollen geht. Das ist vorgesehen, aber noch nicht realisiert. Und ich habe jetzt hier so ein Webmin-Interface, also kann jetzt hier durch Klicken auf System sagen, ich möchte, hier unten ist das, ich möchte einen Benutzer verwalten. Jetzt könnte ich hier entweder neue Nutzer aus einer Tabelle, aus einer Datei anlegen, Luisa, ganze Reihe. Und ich könnte jetzt der Luisa das Passwort ändern. Mal gucken. Also Luisa hat ihr Passwort vergessen, dann gebe ich hier den Nachnamen Gramlich ein. Und dann finde ich alle Schülerinnen, ach, du hast noch eine andere Tochter, ach nein, das bist du. Ich wusste gar nicht, dass du ein Schüler von mir bist. Und jetzt gehe ich hier auf Benutzerdaten und dann setze ich den Schüler an den Rechner, der soll sich ein neues Passwort ausdenken, tippe das jetzt zweimal ein, gehe ich auf Bestätigen, hier muss ich nochmal mein Passwort eingeben und dann ist das Passwort anders. Also das ist eine ganz tolle Sache, erleichtert das Ganze und ich habe noch alle möglichen anderen Sachen in diesem Webmin-Interface, aber wir müssen jetzt, glaube ich, so langsam auf Fragen eingehen. Ich möchte ganz kurz noch abschließend, weil, hier mache ich jetzt zu, vielleicht haben wir noch Fragen dazu gleich. Ich möchte jetzt abschließend noch meine letzten Folien nicht überspringen, sondern ich möchte darauf zurückkommen, was ich als Problemzonen am Anfang dargestellt habe. Die ist auf dem anderen Fenster darum.
Also während er besucht, finde ich, diese NX-Demonstration ist ein Applaus wert. Also wenn Sie wissen, was dahinter steckt.
So, da waren wir jetzt gerade. Moment. Also man kann unter Linux genauso schön klicken wie unter Windows, wer das jetzt noch nicht wusste. Wir waren bei den Problemzonen vorhin, Hardwareausfälle. Da haben wir jetzt die Lösung durch die. Da haben wir jetzt die Lösung, dass wir durch die Diskless-Clients, jetzt können Sie mich richtig hören, wahrscheinlich jetzt in die Nase klemmen müssen, durch die Diskless-Clients wartungsarme und günstige Rechner haben, die wir ganz schön austauschen können. Sicherheitsprobleme haben wir mit Linux eigentlich keine, zumindest keine Viren und SSH, der Zugang, den wir verwenden, ist auch verschlüsselt. Wir können ständig Upgrades machen, Upgrade, und wir haben alle bekannten Löcher gestopft. Lizenzprobleme sind dadurch behoben, dass ich jedem Schüler die CD geben kann. Es ist alles freie Software. Und dadurch, dass ich zentral die Sachen verwalte, sind die Arbeitsplätze alle identisch. Das ist also sehr schön. Aber letzte Folie, Kurt wird ungeduldig. Geld ist nicht alles. Ich will also nochmal die Entscheidungsträger auch noch in eine andere Richtung so ein bisschen stoßen. Es gibt nämlich auch eine politische Entscheidung. Oft ist eigentlich das Geld immer so das Argument von Linux, das kostet nichts, so von wegen billig. Ich unterrichte auch noch als drittes Fach GL, Gesellschaftslehre. Bin ich zugekommen, weil ich noch Erdkunde als Fach habe und in der Gesamtschule ist das dann Gesellschaftslehre zusammen. In der Französischen Revolution, die Demokratie quasi hat dort begonnen, mehr oder weniger in Europa, gab es die Grundsätze Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das findet man in der freien Software, speziell jetzt GNU Linux, auch wieder. Und zwar Freiheit einerseits, natürlich, man ist unabhängig von Monopol, aber man hat auch die Freiheiten, dass ich in den Quellcode einsehen kann, ich kann die Software mit Schülern weiterentwickeln, ich kann bei der Übersetzung mitentwickeln. Also all diese Freiheiten. Freiheit meint eben nicht frei Bier. Gleichheit ist heute vielleicht ein bisschen negativ besetzt, aber gleiche Bildungschancen, es werden schon propagiert. Und da haben wir in Deutschland das Problem, jetzt ja wie die PISA-Studie gezeigt hat, dass da ist in dem Vortrag morgen auch Thema von Kurt. Und da wird also weder vom Einkommen noch von der Herkunft, also Länder, die vielleicht Entwicklungsländer sind und sich solche Lizenzen nicht leisten können oder die ihre Sprache nicht unterstützt werden, die sind hier auch gleichberechtigt. Und Brüderlichkeit, Solidarität ist vielleicht das modernere Wort, das findet man wieder, ich glaube, das ist irgendein Wackelkontakt hier, das findet man wieder in der Debian-Gemeinschaft von Entwicklern und Anwendern. Ja, das wäre es erstmal meinerseits.
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Die Rechte für den Beitrag liegen bei dem Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.